liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich Sie wieder zu einem neuen Podcast der Reihe am Punkt begrüßen darf. Mein heutiger Studiogast ist eine der wohl anerkanntesten und versiertesten Zivilrechtlerinnen und Zivilprozessrechtlerinnen des Landes. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, das ihr wissenschaftlich quasi auf den Leib geschneidert ist. Wir werden mit Universitätsprofessorin Dr. Astrid Deichsel-Hübner über den Ehevertrag sprechen. Viele Informationen, sehr viel Nützliches, viele Praxistipps. Bleiben Sie dran, wir starten in Kürze.
Schon gehört? Jurio, iJurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com.
Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es eingangs schon erwähnt, das Thema Ehevertrag steht heute bei uns auf der Agenda und das ist durchaus ein bedeutsames Thema, speziell für Juristen, sich zu überlegen, brauchen wir einen Ehevertrag, brauchen wir keinen Ehevertrag, was versteckt sich dahinter, welche Dinge soll man beachten oder muss man beachten? Und ich gebe zu, sehr geehrte Frau Professor Deichsel-Hübner, ich habe mich in Vorbereitung auf unseren Podcast in die Neuauflage Ihres Buches zum Ehevertrag eingelesen und ich war quasi überwältigt, wie viele Dinge man beachten muss bei Eheverträgen und wie viel man regeln kann. Beginnen werden wir die Podcasts wie gewohnt mit einer ganz einfachen Frage und die lautet, warum ist denn ein Ehevertrag überhaupt ratsam?
Ja, ein Ehevertrag kommt leider in der Praxis, also in Österreich, relativ selten vor. Also es wird schon, wie ich mir sagen habe lassen, etwas mehr und etwas mehr nachgefragt, aber eher noch angenommen im Publikum, wo größere Vermögen in die Ehe eingebracht werden oder auch mehr verdient wird und vor allem auch die mehrfache Eheschließung schon angestrebt ist. Ja. Und es würde sich aber auch für andere Bevölkerungsschichten, also den Mittelstand, anbieten, hier Verträge zu schließen, und zwar deshalb, weil gerade im Familienrecht es extrem viele unbestimmte Gesetzesbegriffe gibt und die werden dann durch Richterrecht ausgefüllt, wobei man auch hier keine Rechtssicherheit hat, weil die Senate vor allem im Unterhaltsrecht relativ schwanken. Also um hier vorzubeugen und passgenau das zu regeln, was man möchte, ist ein Ehevertrag anzuraten.
Sie haben gesagt, passgenau das zu regeln, was man möchte. Das ist die Aufgabe der Juristen, unser Kerngebiet. Wenn Sie jetzt auf Ihre Praxis, auf Ihre Erfahrung zurückblicken, welche sind denn die wichtigsten Inhalte eines Ehevertrages?
Also zuerst muss man sich im Klaren sein, möchte man Regelungen treffen für die Ehe selbst, also was darin geregelt werden sollte, auch teilweise Rechte und Pflichten, obwohl ich hier vorsichtig wäre. Die meisten streben aber eher an, Regelungen zu treffen für den Fall der Trennung und der Scheidung. Ja. Man kann auch Regelungen während der Ehe und für den Fall der Scheidung treffen. Und das betrifft die ganz großen Bereiche, auf jeden Fall Unterhalt und Vermögensauseinandersetzung nach der Scheidung sind die ganz großen Bereiche. Aber auch Mitarbeit im Erwerb des anderen, wenn das angestrebt wird, wäre zu regeln. Oder wie möchte man wohnen, gemeinsam, getrennt? Wie soll das im Fall der Auflösung der Ehe ausschauen? Das wären die ganz großen Bereiche.
Jetzt haben Sie gesagt, und da möchte ich anknüpfen, es gibt ganz unterschiedliche Verträge, je nachdem, was man bezwecken möchte. Es gibt die Verträge zwischen Ehegatten von Todeswegen, die Verträge zwischen den künftigen Ehegatten. Und diese Verträge möchte ich mir mit Ihnen ganz gerne in Ruhe anschauen und möchte beim ersten Typus, den Verträgen zwischen den künftigen Ehegatten, einmal einsteigen. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, ist einmal die wichtigste Frage, was kann denn alles in einem Vertrag zwischen den künftigen Ehegatten geregelt werden und wo finden die Eheverträge ihre Grenze?
Ja, also mal grundsätzlich wie bei allen Verträgen besteht Vertragsfreiheit. Das heißt, im Rahmen des Gesetzes bzw. der Sittenwidrigkeit kann alles geregelt werden, was nicht gegen zwingende Bestimmungen verstoßen würde. Was nicht geregelt werden kann, wenn wir uns jetzt die Eheverträge anschauen, sind vor allem solche persönlichen Bereiche, die den Kernbereich der Ehe betrifft, also den Wesenskern. Also man könnte jetzt nicht das ganz ausschließen, die Beistandspflicht, die Pflicht zur anständigen Begegnung, beziehungsweise auch nach der Judikatur könnte die Treueverpflichtung nicht wirklich ausgeschlossen werden, obwohl man hier auch andere Meinungen vertreten kann. Und man kann auch nicht Knebelungsverträge, also indem man dem anderen praktisch keine Handhabe mehr lässt, über sein ganzes Vermögen disponiert, beziehungsweise in wirklich höchstpersönliche Lebensbereiche eingreift. Also das kann man nicht regeln, ist auch nicht sinnvoll, das zu regeln.
Jetzt habe ich ja bei der Einführung darauf hingewiesen, dass Sie sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Die Neuerscheinung bzw. die Neuauflage des Buches ist in Arbeit und wird auch demnächst am Markt verfügbar sein. Sie haben aber auch Praxiserfahrung, weil Sie die Judikatur dazu sehr, sehr gut und sehr genau kennen. Ihrer Ansicht nach, was sind denn die häufigsten Fehler bei Eheverträgen?
Bei Eheverträgen ja die häufigsten Fehler, vielleicht, dass man nicht kundige Beratung einholt. Also man sollte sich wirklich im Vorfeld beraten lassen, und zwar von einem Anwalt, Anwältin oder Notar, die sich speziell mit solchen Verträgen befassen. Das ist einmal das Wichtigste. Und auch mit seinem Partner, Partnerin besprechen, was man regeln möchte und schauen, dass man hier einen Ausgleich trifft. Also sich zusammen beraten lassen. Aber ich würde es auch für wichtig halten, damit nicht später Sittenwidrigkeitsvorwürfe kommen, dass jeder auch eigene Beratung bei einem Rechtsberater oder Rechtsberaterin einholt. Das ist das eine, also umfassend sich beraten zu lassen, auch einzeln. Und das zweite wäre, dass das jetzt kein statischer Vertrag ist, weil die Lebenswirklichkeiten ändern sich, die Umstände ändern sich. Das heißt, auch wenn man einmal eine Vereinbarung getroffen hat, sollte man die regelmäßig dann vom Rechtsberater der Rechtsberaterin noch einmal durchsehen lassen und gegebenenfalls anpassen lassen an die neuen Lebensverhältnisse.
Ganz ein schöner Satz. Ein Vertrag ist nichts Statisches, sondern kann auch angepasst werden und man sollte ihn immer im Auge haben. Nicht minder spannend, sind Verträge zwischen Ehegatten von Todeswegen. Da trägt man schon ein bisschen die Vorsorge für den Todesfall sozusagen. Was wird in Praxis denn in diesen Verträgen am häufigsten geregelt?
Ja, also vorausschicken möchte ich, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, aber alle diese Möglichkeiten werden von der Praxis wenig angenommen. Also hier würde es zum Beispiel die Gütergemeinschaft auf den Todesfall geben, den Erbvertrag bzw. die Schenkung auf den Todesfall. Und alle drei Rechtsinstitute sind jetzt nicht wirklich so, dass sie in der Praxis ständig vorkommen. Manche Notare oder Notarinnen haben noch gar keinen solchen Vertrag gemacht. Am häufigsten kommt, glaube ich, eher die Schenkung auf den Todesfall vor.
Die Schenkung auf den Todesfall werden wir uns noch ansehen. Zu Beginn würde ich ganz gerne eine Frage stellen, das haben Sie im Buch auch sehr klar dargestellt. Wann man denn von einer Gütergemeinschaft auf den Todesfall eher abraten sollte und einen Erbvertrag machen sollte?
Also ich persönlich würde, glaube ich, immer abraten von einer Gütergemeinschaft, einmal auch unter Lebenden, die kommt noch seltener vor als die Gütergemeinschaft auf den Todesfall jetzt schon. Da würde ich immer abraten, weil nämlich die Gefahr besteht, hier werden ja bei der allgemeinen Gütergemeinschaft die Gütermassen sofort vergemeinschaftet und bei der Gütergemeinschaft auf den Todesfall nicht. Da besteht während der Ehe Gütertrennung, aber im Todesfall wird das dann zu einem Gesamtgut vereinigt und ein Teil nämlich der Teil des Verstorbenen, würde dann in die Verlassenschaftsmasse fallen. Und jetzt ist es so, dass hier für dieses sich im Todeszeitpunkt gebildete Gesamtgut auch zu einer Haftungsmasse kommt. Ja? Also es wird dann mit diesem vereinigten Gut gehaftet für alle Schulden, Gesamtschulden und Schulden auch des Verstorbenen. Das heißt, wenn der einen relativ lockeren, leichtlebigen Stil gepflegt hat, dann büßt man auch Großteile seines Vermögens ein. Also da ist immer größte Vorsicht geboten.
Das heißt, Gütergemeinschaft risikoreich, Vorsicht geboten. Sie würden eher davon abraten und basierend auf Ihren Ausführungen, glaube ich, kann man das nur unterstützen, dass das einfach zu risikoreich ist.
Ja. Also da kann jetzt nicht nur der Vorsorgegedanke eines Ehegatten im Mittelpunkt stehen. Man muss auch absolutes Vertrauen haben, ja. Und die Beziehung muss gut sein. Wer kann das dann schon sagen über Jahrzehnte? Also das ist vielleicht historisch war es noch interessanter oder hat man dann noch mehr auf den Bestand der Ehe vertraut und da würde ich abraten. Und der Erbvertrag, den haben Sie angesprochen, kommt in der Praxis in Österreich auch relativ selten vor. Also er ist nur beschränkt auf Ehegatten oder künftige Ehegatten und ist so ein Mittelding zwischen einem Vertrag und einer Verfügung von Todeswegen. Das heißt, man ist auch nicht ganz abgesichert, weil während die Ehegatten noch leben, können sie frei verfügen über die Mittel. Ja? Also das ist auch irgendwie nur eine Aussicht, irgendwas zu bekommen. Einmal, es kann sich dann auch als trügerisch erweisen. Das ist das eine. Und das andere ist, warum es vielleicht so selten angenommen wird, im Gegensatz zu Deutschland, dass man Dritte nicht aufnehmen kann. Also es kann keine Bindungswirkung zugunsten Dritter, also vor allem der Kinder, durch einen Ehevertrag erzeugt werden. Und deshalb ist man in Österreich, glaube ich, im Gegensatz zu Deutschland eher zurückhaltend, hier auch beim Erbvertrag.
Sie haben gesagt, in der Praxis am häufigsten, wenn gleich auch trotzdem relativ gering von der Praxisrelevanz her angekommen, sind die Schenkungen auf den Todesfall. Damit man dieses Rechtsinstitut einmal sich ein bisschen näher anschaut, was bezwecken Schenkungen auf den Todesfall und wie sind sie rechtlich überhaupt einzuordnen?
Ja, jetzt, diese Frage war immer sehr umstritten. Seit der Erbrechtsreform, also mit dem Erbrechtsänderungsgesetz 2015, hat man sich eher auf diese Vertragstheorie sozusagen nicht geeinigt, sondern der Gesetzgeber hat sie vorgegeben. Also die Schenkung auf den Todesfall ist ein Vertrag. Und hier wird eher auf einen Gegenstand Bezug genommen. Ja? Das heißt, man schenkt vor allem Liegenschaften. Und es ist auch nicht beschränkt auf Ehegatten oder künftige Ehegatten. Das ist einmal der Unterschied. Und es ist auch strenger. Also was für den einen ein Vorteil ist, kann für den anderen ein Nachteil sein. Ja, darum muss man genau überlegen, möchte man das oder nicht. Nämlich die Schenkung auf den Todesfall wirkt nur schuldrechtlich und man kann dann auch zu Lebzeiten nicht darüber frei verfügen, über den Gegenstand. Ja, zumindest nicht schuldrechtlich. Also da muss man sich wirklich überlegen, ob man das möchte oder nicht. Es ist auch nicht widerrufbar. Wenn man schon auf den Todesfall eine Sache schenkt, also wie gesagt vor allem Liegenschaften, sollte man, und darauf müssen ja auch Rechtsberater hinweisen, zumindest eintragen lassen ins Grundbuch ein Wohnrecht oder ein Veräußerungs- und Belastungsverbot. Ja, das ja aber nur zwischen Angehörigen gilt, aber zumindest, dass man sich, wenn man eben diese Liegenschaft, diese Wohnung, dieses Haus noch weiter benutzen will, dass man das nicht verabsäumt, das eintragen zu lassen.
Also hier gar nicht so einfach, alles richtig zu machen. Und alles richtig zu machen, beziehungsweise sensible, teils emotionale Dinge in einer Beziehung, in einer Ehe, sind, wenn es dann auseinandergeht, wenn die Trennung kommt, wenn die Scheidung kommt, da ist man dann froh, wenn man alles gut geregelt hat, denn dann kann es zu Streitereien kommen und gute Lösung wird dadurch einfach verhindert, weil zu viele Emotionen im Spiel sind. Das sind auch die nächsten Verträge, die wir uns gerne anschauen würden. bei Verträgen zwischen Ehegatten für den Fall der Trennung bzw. der Scheidung genießen naturgemäß Vereinbarungen zur Vermögensaufteilung große Beliebtheit. Eheliches Gebrauchsvermögen, eheliche Ersparnisse, Ehewohnung sind nur einige der Stichworte, die da immer aufpoppen. Nach Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft und da liegt das gesamte während der Ehe erworbene Vermögen der gerichtlichen Aufteilung. Und das ist so ein schöner juristischer Begriff, den wir uns einmal ansehen sollten, den wir definieren sollten. Was fällt denn überhaupt alles unter den Begriff des während der Ehe erworbenen Vermögens und was nicht?
Also es umfasst, wenn es eine gerichtliche Aufteilung gibt, das gesamte in der Ehe erworbene Vermögen. Und da muss man auch ganz klar von Stichtagen ausgehen, nämlich der Stichtag ist auch wirklich der Tag der Eheschließung. Also von der Eheschließung bis zur Scheidung, beziehungsweise wenn die Lebensbereiche schon vorher aufgehoben wurden, bis zum Zeitpunkt der Aufhebung. Also was in der Ehe erworben wurde, fällt hier in die Aufteilungsmasse. Und ganz gleich, wie die Eigentumsverhältnisse waren während der Ehe. Weil man unterliegt einem Irrtum oft als Laie und glaubt, ja, das habe eh ich gekauft, ein Ehemann, da stehe auch ich auf der Rechnung, das habe ich mit meinem verdienten Einkommen bezahlt, mit meinem Vermögen. Das gilt dann nicht. Also während der Ehe ist man ja frei, da besteht Gütertrennung, aber dann auch im Zeitpunkt der Scheidung ist es sozusagen wie ein Zugewinn, der dann aufgeteilt wird, ganz unabhängig von den Eigentumsverhältnissen.
In der Praxis sicherlich die wichtigste Frage, die wichtigste Nachfrage, um sich und sein Vermögen zu schützen. Welche Vereinbarungen zur Vermögensaufteilung sind denn aus Ihrer Sicht ratsam und in Praxis bereits erprobt?
Ja, also das ist vielleicht noch wichtiger, hier Vereinbarungen zu treffen. Und hier hat es auch insofern eine große Änderung gegeben, so mit dem Familienrechtsänderungsgesetz, ich glaube 2010, was früher nicht möglich war, dass man auch Vereinbarungen über die Ehewohnung trifft. Ja? Also man kann Vereinbarungen einerseits über die Ehewohnung, die eingebrachte Ehewohnung oder auch die in der Ehe erworbene Wohnung beziehungsweise die ehelichen Ersparnisse treffen. Ja? Und hier ist man relativ frei, auch Vertragsfreiheit. Allerdings sind Vereinbarungen über die Ehewohnung einerseits und über die ehelichen Ersparnisse der Notariatsaktform unterworfen. Und Vereinbarungen zum sonstigen ehelichen Gebrauchsvermögen könnte man auch schriftlich schließen. Aber davon würde ich abraten, weil im Zeitpunkt der Trennung und Scheidung kann man gar nicht genau sagen, gehört es zum Gebrauchsvermögen oder zu den ehelichen Ersparnissen. Und dann hätten wir einen Mangel. Also insofern ist dem Gesetzgeber vorzuwerfen, dass er das unnötig kompliziert gestaltet hat. Also hier unbedingt anzuraten, alles in Form des Notariatsakts zu treffen.
In der Neuauflage eingearbeitet und in der Praxis immer bedeutender werden Partnerschaftsverträge. Habe ich bei Ihnen reingelesen und zu Beginn steht so schön, nun ist Partnerschaft nicht Partnerschaft und je nach Partnerschaft gibt es einen unterschiedlichen Regelungsbedarf. Aus Ihrer Sicht, was ist vorab zu klären, bevor ein Partnerschaftsvertrag erstellt wird?
Ja, also ein Partnerschaftsvertrag, glaube ich, macht nur Sinn, wenn man vorhat, dass man wirklich über längere Zeit zusammenbleibt. Ja? Also wenn man da jetzt ganz jung ist, kein Vermögen hat und auch sonst nichts geplant ist, ein Hausbau, ein Wohnungskauf oder die Gründung eines Unternehmens, muss man mal schauen, warum möchte man einen Partnerschaftsvertrag. Also sich die Lebenssituation einmal anschauen, welches Alter hat man, welche Vermögensmassen sind vorhanden, was möchte man im Zuge einer solchen Lebensgemeinschaft noch unternehmen, wie ich eben gesagt habe, Hausbau, Unternehmensgründung und so weiter. Und je nachdem müsste dann der Rechtsberater hier passgenau nach gezielter Fragestellung so einen Vertrag adaptieren. Was will man unbedingt regeln und was ist entbehrlich?
Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, man braucht wirklich jemanden Erfahrenen, der die Praxis kennt, der einen solchen Vertrag aufstellt. Deswegen bitte auf die Spezialisierung der Rechtsberaterinnen und Rechtsberater schauen. In dem Fall ganz, ganz wichtig, damit man die Regelung kriegt, die man auch braucht.
Genau, also da so ein Schimmelvertrag würde da gar nichts bringen. Ja.
Wo finden denn Partnerschaftsverträge ihre Grenzen?
Also Partnerschaftsverträge kommen, wenn ich das vorausschicken kann, noch seltener vor als Eheverträge. Ja, da denkt man sich, das braucht man ja überhaupt nicht und wer weiß, wir werden sehen. Aber gerade Partnerschaftsverträge sind noch notwendiger. Und ihre Grenzen, so wie ich beim Ehevertrag gesagt habe, finden Sie einerseits genauso, wenn man in den höchstpersönlichen Lebensbereich zu sehr eingreift, Knebelungsverträge vorsieht, beziehungsweise bei Partnerschaftsverträgen nach der Judikatur, und die gibt es hier sehr, sehr spärlich nur, auch wenn man die Ehe 1:1 nachbildet. Ja? Weil nach der herrschenden Auffassung hat man Typenzwang bei der Ehe, also man kann nicht alle Bestimmungen, die im ABGB oder im Ehegesetz gelten, hier 1:1 nachbilden. Das würde dem Typenzwang widersprechen. Das könnte man zum Beispiel nicht.
Jetzt habe ich mir ganz zum Schluss noch zwei Dauerbrenner aufgehoben. Die dürfen natürlich bei einem Podcast zum Ehevertrag nicht fehlen. Der erste Dauerbrenner ist der Unterhalt. Interessiert sicherlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Thema darf nicht fehlen. Welche Unterschiede ergeben sich denn im Bereich des Unterhaltes bei den Partnerschaften verglichen zur Ehe?
Ja, also ganz allgemein ist es ja so, dass für eine Lebensgemeinschaft gibt es so gut wie gar keine Regelungen, nämlich für die Lebensgemeinschaft, für die Trennung der Lebensgemeinschaft. Es gibt nur ganz punktuelle, ganz kleine Bestimmungen. Also da ist es noch wichtiger, hier das zu regeln. Also man bekommt keinen Unterhalt. Es gibt keinen gesetzlichen Unterhalt eben für nicht-eheliche Partner. Wird auch keine Regelung getroffen für den Fall des Auseinandergehens. Also hier noch wichtiger zu regeln, wie man die Vermögensabwicklung hier gestalten möchte und auch der Unterhalt muss geregelt werden, also etwa, ob in einer Lebensgemeinschaft überhaupt Unterhalt geleistet werden soll, in der Partnerschaft oder auch zumindest befristet nach Ende der Partnerschaft. Also das würde ich eher daran knüpfen, dass man entweder gemeinsame Kinder hat oder plant, dass man hier sagt, ein Ehegatte, sei es die Frau oder der Mann, bleibt zu Hause, aber wird auch abgesichert dadurch, dass ihm zumindest befristet Unterhalt sozusagen zustehen soll. Das ist der große Unterschied. Ehegattenunterhalt ist zwar im Gesetz geregelt, aber wie ich schon gesagt habe, mit sehr unbestimmten Gesetzesbegriffen angemessen nach ihren Kräften. Und da hat sich auch ein reges Richterrecht ausgebildet, das oftmals für mich jedenfalls nicht mehr nachvollziehbar ist. Ja. Und auch zu einer relativen Rechtsunsicherheit führt. Also hier kann es auf keinen Fall schaden, auch gezielte Unterhaltsvereinbarungen zu treffen.
Ja, das sind viele wirklich wichtige Tipps für die Praxis, einfach auch die Darstellung der Judikatur, dass man sagt, die geht teilweise ein bisschen auseinander, da gibt es ein bisschen einen Wildwuchs. Das heißt, es ist gescheiter, Dinge vorab zu regeln, damit man später nicht eine negative Überraschung, also eine für einen negative Überraschung bekommt.
Das sind sehr viele, vor allem vermögens- und einkommensstarke Ex-Ehepartner dann sehr überrascht, wie viel man dann tatsächlich nach Richterrecht auch an Unterhalt und zwar eigentlich lebenslang fast bezahlen muss. Ja. Und hier könnte man vorgreifen, dass man einen fixen Betrag vorsieht oder das an bestimmte Umstände anpasst. Also das genau, wie es für die jeweilige Ehe sinnvoll ist, ja, dass kein Partner übervorteilt wird.
So, und jetzt haben wir noch den richtigen Dauerbrenner zum Schluss. Der darf nicht fehlen. Sie haben es vorher auch schon angesprochen. Die Gründung eines Unternehmens und da geht es dann auch darum, ob der Partner, die Partnerin oder der Ehegatte im Unternehmen des jeweils anderen mitarbeitet. Welche Probleme ergeben sich hierbei insbesondere im Fall der Trennung bzw. der Scheidung und wie kann man diesem Problem vertraglich entgegenwirken?
Ja, da muss man mal differenzieren. Ja. Wird ein Unternehmen eingebracht, beziehungsweise möchte man ein gemeinsames Unternehmen gründen oder möchte der andere Partner, die Partnerin nur mitwirken im Unternehmen des anderen? Wenn man ein gemeinsames Unternehmen gründet, zum Beispiel eine GmbH und so weiter oder eine Personengesellschaft, dann wird man schon in einem Gesellschaftsvertrag hier festschreiben, wie die jeweiligen Gesellschaftsanteile sind. Ja. Aber da muss man auch mitdenken, was soll im Fall einer Trennung dann passieren. Ja? Entweder im Gesellschaftsvertrag selbst es schon festhalten oder in einem Syndikatsvertrag, weil man möchte ja dann nicht unbedingt, außer man versteht sich noch sehr gut nach der Trennung, aber das ist ja nicht vorhersehbar, dass der andere Partner im Unternehmen bleibt. Das heißt, hier zielgenau zum Beispiel Aufgriffsrechte regeln, wie die zu bewerten sind, also dass ein Gatte oder der andere Partner dann mit der Trennung aus dem Unternehmen ausscheidet und abgefunden werden kann. Das ist der eine Bereich, aber der andere Bereich ist, wenn nur ein Partner mitwirkt im Unternehmen des anderen, also als Angestellter, das muss man sich auch überlegen, möchte man da einen formalen Arbeitsvertrag haben, wo man alle Rechte und Pflichten regelt und die Judikatur hat schon festgehalten, dass das sowohl bei Lebensgefährten möglich ist, als auch bei Ehegatten, so einen formalen Arbeitsvertrag, Dienstvertrag zu regeln. Wenn das nicht geregelt ist, dann ist man wieder ausgeliefert, dann gibt es für Ehegatten eine Bestimmung für die Mitwirkung im Erwerb des anderen. Das heißt, auch wenn nichts geregelt ist, bekommt man eine angemessene Entschädigung für die geleistete Mitwirkung, aber da ist man auch der Judikatur ziemlich ausgeliefert. Wie man schon sieht, der Begriff angemessen ist auch gewinnorientiert und das kann man auch nicht immer vorhersehen. Also sollte man unbedingt hier regeln, wie diese Mitwirkung ausgestaltet werden soll. Ja? Wie viel man bekommt dafür, was man zu leisten hat, das würde ich auf jeden Fall sowohl für Ehegatten als auch noch mehr für Lebenspartner raten.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, knapp 30 Minuten Ehevertrag, ganz viel Know-how. Sehr geehrte Frau Professor Deichsel-Hübner, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren. Es hat riesengroßen Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Es hat riesengroßen Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören und die Tipps aufzunehmen. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel heute dazugelernt, wie wir mit einem Ehevertrag umgehen sollten, ob wir auch einen Partnerschaftsvertrag andenken sollten. Das Schöne ist, wir haben heute wirklich nur einen Teil, einen kleinen Teil dieser Thematik behandelt. Diejenigen von Ihnen, die sich vertiefen möchten, denen sei wirklich die Neuauflage des Ehevertrages von Frau Professor Deichsel-Hübner ans Herz und an die Hand gelegt. Da gibt es ganz viele Muster, ganz viele Beispiele. Die Judikatur ist sehr gut und sehr verständlich aufbereitet. Also wirklich ein Tipp, da mal reinzuschauen, dann kann man in der Praxis nicht mehr so viel falsch machen. Liebe Frau Professor Deichsel-Hübner, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und es hat auch für mich, hat auch mir großen Spaß bereitet. Dankeschön.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.